Ich lese den Predigttext aus 2. Timotheus 11, 13 bis 18, aus der Hoffnung für alle. Halte dich an die unverfälschte Lehre unseres Glaubens, wie du sie von mir gehört hast, und gib sie entsprechend weiter. Lass dich dabei von dem Glauben und der Liebe leiten, die wir in Jesus Christus haben. Bewahre diese kostbare Gabe, die dir anvertraut ist. Die Kraft dazu wird dir der Heilige Geist geben, der in uns wohnt. Wie du weißt, haben mich alle Christen aus der Provinz Asia im Stich gelassen, auch Phygelus und Hermogenes, nur ohne Sichorus nicht. Ich bitte den Herrn, dass er mit seiner Familie barmherzig ist, denn ohne Sichorus hat mir immer wieder geholfen. Er hielt treu zu mir, obwohl ich im Gefängnis war. Sobald er nach Rom kam, ließ er nichts unversucht, bis er mich fand. Der Herr möge ihm am Tag des Gerichts sein Erbarmen schenken. Gerade du weißt ja, wie viel er auch in Ephesus für mich getan hat.
Ich bete. Wir danken dir für dein Wort, du guter Gott, und dass du es uns lebendig werden lässt durch deinen guten Geist. Und so wollen wir uns jetzt öffnen, Herr, und hören. Bitten dich, dass du jedem so begegnest und ihn so anredest, wie es für ihn gut ist und heilsam, stärkend, zurechtbringend. Du wirst es tun, Herr. Hilf du uns, jeder so für sich recht zu hören. Amen. Liebe Gemeinde, Reformation, da geht was. So lautet der Titel einer Ausstellung, die wir ab dem 7. Oktober hier bei uns im Foyer zeigen werden. 7 Themen werden dort bearbeitet und ich werde in meinen nächsten Predigten und dann ab Mitte des Monats auch in Bibelstunde und Gespräch diese 7 Themen aufgreifen. Wir können sie auch selbst uns anschauen und damit beschäftigen. In den kleinen Heftchen, die ausliegen, sind diese 7 Themen ebenfalls entfaltet. Es geht um Reformation. Seit letztem Oktober eigentlich ist das Reformationsgedenken 2017 sehr präsent, auch in der Öffentlichkeit. Woran denken wir eigentlich, wenn wir Reformation, dieses Wort, hören? Ich vermute, die meisten denken, und so ist es ja dann auch überschrieben worden, an Luther. Martin Luther, ein Mönch, der in Wittenberg das alles angestoßen hat. Wir denken eben an das, was dann von Wittenberg ausging. Und uns kommen vielleicht auch ein paar Elemente der Geschichte Luthers in den Sinn, die wir im Schulunterricht, Konfirmandenunterricht oder wo auch immer gehört und gelernt haben. Das Gelöbnis im Gewitter beispielsweise, wenn er bewahrt bleibt, dann wird er Mönch. Oder Luther vor dem Reichstag und sein trotzig mutiger Ausspruch, hier stehe ich, ich kann nicht anders, als er seine Lehren abschwören soll und sich weigert. Mancher denkt auch vielleicht an das, was Luther dazu antrieb, seine 95 Thesen zu schreiben und sie zu veröffentlichen. Exemplarisch haben wir vermutlich alle diesen einen Satz aus einer der Predigten des Ablasspredigers Tetzel gelernt. Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Reformation hat Geschichte. Sie ist Geschichte. Und sie hat Geschichte geschrieben, die weitere Geschichte vor allem in Europa und Nordamerika nachhaltig beeinflusst und von dort aus letztlich die ganze Welt. Und die Reformation war und ist sehr viel mehr als nur Luther, auch wenn er und alles, was da von Wittenberg ausging, eine sehr große Rolle gespielt hat. Die Reformation hatte, als Luther seine 95 Thesen anschlug, schon Geschichte hinter sich. Da waren beispielsweise die Waldenser in Italien, eine Reformbewegung ausgelöst durch Petrus Valdes, den wir hier sehen am Lutherdenkmal in Worms, ist er eine der Figuren, die um Luther herum sitzen. Und damit wird deutlich, wie wichtig Valdes eben auch für Luther gewesen ist. Im 12. Jahrhundert hat er die Christenheit erneuern wollen. Norditalien ist sein Ausgangspunkt. Vertrieben von dort sind sie nach Frankreich gegangen. Bis heute gibt es Waldensergemeinden in Italien und in bestimmten Bereichen Frankreichs. Dann war das im 14. Jahrhundert John Wycliffe, der den Machtanspruch des Papstes und den Reichtum der Kirche verurteilte. Er übersetzte, auch darin Vorbild für Luther, die Bibel in das Mittelenglische. 1415 starb Jan Hus auf dem Konzil in Konstanz, weil er viele der Gedanken Wycliffes aufnahm und sie gepredigt hatte. Und im Mittelpunkt seiner Bestrebungen ging es um die Freiheit eben der Predigt. Das Abendmahl, so wie wir es auch heute feiern werden, in beiderlei Gestalt für alle, Brot und Wein für jedes Gemeindemitglied, für jeden Gläubigen. Und eben auch die Forderung, dass die Kirche keine weltliche Macht ausüben und nicht nach Besitz streben dürfe. Als Luther dann 1517 die Thesen anschlug, waren auch an anderen Stellen in vor allen Dingen dem mittleren Europa, dem deutschsprachigen Großraum, engagierte Christen zu der Erkenntnis gekommen, dass sich die Kirche ändern müsse. In Zürich beispielsweise war das Huldrych Zwingli. Er brach mit der katholischen Kirche, selbst Priester, und entwickelte eine neue Kirchenordnung. Der erste Bruch war, dass sie das Fasten brachen. Und dann im weiteren Gefolge die Bilder aus den Kirchen entfernten, die Bilderverehrung vor allen Dingen entfernten. In der zweiten Generation formte dann Johannes Calvin den sogenannten reformierten Zweig der Reformation, theologisch und auch in Bezug auf die Kirchenstruktur. Reformierten Gemeinden finden wir so vor allem im Schweizer Raum, in Frankreich, aber zum Beispiel auch in den Niederlanden und in Norddeutschland. Und wir Baptisten, das sei in Klammern gesagt, haben durchaus auch einen gewissen calvinistischen Zug. Onken selbst war theologisch eigentlich calvinistisch ausgerichtet. Und es gab da viele, die Luther unterstützten, seine Gedanken aufgriffen, mit ihm zusammenarbeiteten und die Gedanken weitertrugen und weiterentwickelten und die Reformation lutherischer Prägung eben auch an anderen Orten durchführten. Martin Bucer ist da zu nennen oder eben Johann Bugenhagen. Bucer wurde Reformator in Straßburg. Bugenhagen war erst Stadtpfarrer in Wittenberg, ging dann nach Braunschweig, war in Hamburg und in Lübeck und er führte die Reformation überall dort ein, bis hinauf nach Dänemark und war so auch eine wichtige Persönlichkeit, die die Reformation in Europa vorangetrieben hat. Und dann gab es eben, und das wird eben ganz oft vergessen, den sogenannten dritten Zweig der Reformation, die Täufer. An unterschiedlichen Orten kamen Menschen zu der Erkenntnis, dass nach der Schrift die Taufe nur von einem Menschen empfangen werden kann, der sie selbst begehrt, der also zum Glauben gekommen ist. Und eben auch der Gedanke, dass die Gemeinden dementsprechend nur aus solchen bestehen kann, die sich so haben taufen lassen. Auch der soziale Gedanke fand hier Anklang. So hatten manche Täuferführer auch Kontakte zu Thomas Münzer, dem Führer der Bauernbewegung. Sie standen dem gedanklich nahe und ich denke, manches von den Gedanken sind ja wirklich auch berechtigt gewesen und sollten auch uns heute noch bewegen. Soziale Gerechtigkeit ist durchaus auch ein Thema für die Kirche Jesu Christi bis heute. Diese Täuferführer wollten auch das Schwert dafür in die Hand nehmen, um ihre Sache voranzutreiben. Da ist nun wiederum das Wiedertäuferreich von Münster ein das Negativbeispiel schlechthin. Andere Täuferführer, wie beispielsweise Jakob Huter, hatten eine streng pazifistische Ausrichtung. Huter ist sozusagen der Vater der hutterischen Bruderhöfe, die über das damalige Tschechien schließlich aufgrund der Verfolgung nach Nordamerika ausgewandert sind und die heute eben die hutterischen Brüderhöfe vor allen Dingen in Kanada, aber auch in den USA betreiben. Und da gab es Männer wie Balthasar Hubmaier, der in dieser Frage der Gewaltanwendung einen eher pragmatischen Ansatz hatte und es da, wo es nötig ist, auch im Sinne der obrigkeitlichen Gewalt für richtig hielt. Er versuchte täuferische Gedanken in Waldshut und in Nikolsburg, ebenfalls auch Tschechien, zu verwirklichen. Und schließlich ist hier vor allem auch noch Menno Simons zu nennen. Die Gründergestalt der nach ihm benannten Mennoniten. Er wollte aufgrund der Katastrophe von Münster seinen Glauben gewaltfrei voranbringen. Und so gehen die Mennoniten bis heute diesen Weg der Gewaltfreiheit, des Pazifismus. Nur allein diese wenigen Hinweise, sie zeigen, wie bunt und vielfältig die Geschichte der Reformation ist. Eine Geschichte, die ihre Ursprünge noch sehr viel früher hatte als, wir sind zurückgegangen jetzt bis ins 12. Jahrhundert, aber eben noch sehr viel früher hatte als dieses 12. Jahrhundert. Eine Geschichte, die ihre Ursprünge schon in neutestamentlicher Zeit hatte. Der Abschnitt, den wir als Predigtext gehört haben aus dem 2. Timotheusbrief, den ich ausgewählt habe, er zeigt das. Da muss der Apostel Paulus am Ende seines Lebens feststellen, dass sich viele der von ihm gegründeten Gemeinden von ihm abgewandt haben in der Provinz Asia, der heutigen Türkei. Und nicht nur Gemeinden, sondern auch in den Gemeinden bestimmende Kräfte, führende Kräfte, die noch mit ihm zusammengearbeitet hatten. Ob die Gemeinden sich nun des Paulus wegen seiner Gefangenschaft schämten oder ob auch eine inhaltliche Abkehr damit verbunden war, das lässt sich nicht sicher sagen, aber doch durchaus vermuten. Denn von Anfang an hatte Paulus ja in seinen Gemeinden zu kämpfen, um seine Überzeugung, sein Evangelium, so wie er das immer nannte, auch zu halten, aufrechtzuerhalten. Sein Evangelium, das ist eben diese gute Nachricht, dass allein die Gnade genügt. Dass Jesus Christus genug getan hat, alles getan hat, was nötig ist, damit Menschen Gottes Kinder sein können. Dass schon alles vergeben ist, was wir getan haben und noch tun und was uns eben von Gott trennen würde, was uns vergeben ist, wenn wir denn Jesus Christus glauben, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen und ihn als König, eben als Christus, als Messias, Meschiach, als Messias bekennen. Aber wie schnell geht das eben, dass anderes wichtiger wird als das? Wie schnell geht das, dass das selbstverständlich wird und deshalb immer mehr in den Hintergrund tritt und anderes sich in den Vordergrund drängt? Die Gemeinde Jesu ist da in der gleichen Gefahr, wie das schon das Volk Israel im Alten Testament war. Und wir finden in der Geschichte der Kirche die gleichen Fehler, die auch Israel da gemacht hat. Weil in ihr, wie im Volk Israel, Menschen am Werk sind. Es menschelt in der Kirche Jesu Christi. Und das hat es schon immer getan und tut es bis heute. Und das kann eben auch gar nicht anders sein. Denn problematisch wird es, wenn das nicht mehr bewusst wird, wenn Menschen sich und ihre Positionen überhöhen, sich zu wichtig nehmen, sich schon für heilig halten, für Gott näher als viele andere. Und wenn so dann ihre Erkenntnisse zum Maßstab für alle werden sollen, wenn selbsterstellte Regeln oder Gesetze neben die Gebote der Bibel treten oder bestimmte Auslegungen sozusagen zum Gesetz werden. Problematisch wird es, wenn Menschen in der Gemeinde Jesu vergessen, dass sie von der Gnade Gottes abhängig sind und bleiben. Denn Gemeinde Jesu ist eben keine Eliteschmiede. Gemeinde Jesu ist kein geistlich-moralisches Hochleistungszentrum. Gemeinde Jesu ist keine Drillkaserne, um Heilige zu erzeugen, sondern Gemeinde Jesu ist zuallererst und bleibt es Gemeinde der Sünder, der gerechtfertigten Sünder, ja natürlich, aber eben doch immer noch Sünder, Menschen, die von Gott und seiner Vergebung und seiner Gnade abhängig sind und leben. Hiermit deute ich nur eine von mehreren Möglichkeiten an, in der Gemeinde vergessen kann, in der Christen vergessen können, wo sie eigentlich herkommen, was die Basis ist, was für sie wesentlich, also wesensmäßig ist. Und deshalb ermahnt Paulus seinen Ziehsohn Timotheus eben, das nicht zu vergessen, was er von Paulus gelernt hat. Heilsame Worte, so heißt es hier bei Luther. Also Worte, die zurechtbringen, die dem Leben dienen, die mit Christus verbinden und immer wieder auf ihn hinweisen. Worte, die Liebe bezeugen und beinhalten und die zum Glauben herausfordern und ermutigen. Paulus erinnert Timotheus, damit er diesen Gedanken nicht nur selbst lebt, sondern dass er sie auch immer wieder lehrt, sie weitergibt, sie in Erinnerung hält, um so vielleicht sogar die Gemeinden und Personen, die sich von Paulus abgewandt haben, wiederzugewinnen, zu reformieren. Ja, das ist Reformation, zurück zu den Grundlagen. Wiederherstellen, was deformiert ist. Reformation geschieht so immer in der Weltgeschichte und schreibt dabei dann selbst solche. Reformation braucht immer Menschen, weil Gott schon immer Geschichte mit Menschen geschrieben hat. Und Reformation verändert auf diesem Weg eben auch Menschen, weil Gottes Geist da wirksam wird, wo Menschen sich das Evangelium erinnern lassen und ihren Glauben erneuern lassen. Reformation hat also immer schon mit Geschichte zu tun gehabt. In der Gemeinde Jesu hat es so auch immer schon Reformation gegeben, weil es immer wieder neu nötig ist, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Weil die Gemeinde Jesu in dieser Welt lebt und sich mit ihr ja auch weiterentwickelt, immer wieder neu sich auf die veränderten Verhältnisse in der Gesellschaft, in der Welt, im Staat einstellen muss. Gemeinde Jesu und Gesellschaft beeinflussen sich gegenseitig. In der Reformationszeit oder das, was wir Reformation nennen, war der Einfluss der Kirche extrem groß. Heute sehen wir ihn vielleicht eher weiter hinten. Aber das sollte uns nicht mutlos machen, sondern uns eher mutig machen, doch auch heute Gesellschaft zu prägen und verändern zu wollen. Und die Reformation des 16. Jahrhunderts ist vermutlich so im 13. Jahrhundert noch gar nicht möglich gewesen. Sie ist auch Produkt der politischen Großwetterlage. Die Territorialherren wollten im 16. Jahrhundert den Kaiser nicht zu mächtig werden lassen. Luther wurde damit sozusagen Mittel zum Zweck. Andererseits waren manche Gedanken des dritten Zweigs der Täufer wohl noch gar nicht umsetzbar. Sie waren sozusagen ihrer Zeit voraus. Die Glaubenstaufe, die den Einzelnen in den Blick nimmt und ihm das Recht zubilligt, über seinen Glauben zu entscheiden, das war in dieser Zeit noch nicht vorstellbar. Luther hat das recht schnell erkannt, genauso auch Zwingli. Beide hatten den Gedanken der Glaubenstaufe durchaus selbst gehabt, aber haben ihn dann verworfen, weil sie die Konsequenzen sahen und damit ihre Reformation gefährdet sahen und deshalb hintangestellt hatten, weil sie anderes für wichtiger fanden. Und eine Kirche, die fast ganz ohne Hierarchie auskommt, auch das ja ein Anliegen der Reformatoren und insbesondere dann auch der Täuferbewegung. Und eine Gemeinde von Menschen, in der alle gleichermaßen die Schrift lesen und verstehen können, die scheiterte damals schon an der mangelhaften Bildung des Großteils der Bevölkerung. Die wenigsten konnten lesen. Und so war dann aber wiederum die Reformation Antrieb, ein starker Antrieb, dass Bildung für alle möglich sein soll, ermöglicht werden muss. Und so sind von etlichen Reformatoren auch Schulen gegründet worden. Die Reformation hat hier einen wesentlichen Akzent gesetzt. Und das Schulsystem, das wir heute haben, verdanken wir in großen Teilen der Reformation. Es ist eines der Grundanliegen, das die vielen Reformatoren und die drei Zweige der Reformation gemeinsam haben. Jeder Christ soll und kann die Bibel verstehen und soll sie lesen dürfen. Und jeder hat Gaben von Gott, die in der Gemeinde eingebracht werden und gebraucht werden. Und zugleich aber bedarf es immer wieder auch der Menschen, die in besonderer Weise von Gott beauftragt werden. Auch das ist in der Reformation durchaus präsent geblieben. Aber eben, sie gehören in diese Schar derer, die vom Glauben beseelt sind, auf eine Ebene hinein. Sie werden nicht hierarchisch herausgehoben. Sie müssen vorbereitet werden und ausgebildet werden für ihre Aufgabe, ja. Aber sie sind nicht besser oder wichtiger oder höher als die übrigen Gemeindemitglieder. Denn schon Paulus hat seinen Ziehsohn Timotheus bestens ausgebildet. Und es bedarf in Kirche der Leitung. Aber wer Gemeinde leiten will, Menschen zum Glauben anleiten will, der braucht dafür eine gute Ausbildung, ganz ohne Frage, aber auch immer den Geist der Demut oder den Mut zu dienen. Hier zeigt sich dann aber auch zugleich eben eine Gefahr von Reformation, von Erneuerung. Sie will ja Schwächen ausmerzen. Und die Gefahr besteht dann darin, dass sie sich nur noch auf diese Schwächen konzentriert. Und das zum bestimmenden Thema wird und zumindest übermäßiges Gewicht bekommt. Die Bildung ist so im Protestantismus nicht mehr nur Mittel zum Zweck, sondern hat eine selbstständige, manchmal schon eine heilsgeschichtliche Größe bekommen. Die Vernunft wurde und wird bis heute überbetont. Die Predigt ist das Wesentliche des Gottesdienstes bis dahin, dass in der Schweiz der Gottesdienst häufig einfach nur noch so heißt. Predigt. Verbunden ist das damit, dass die Pfarrer nicht mehr die besonders von Gott Berufenen sind, sondern die besonders gut ausgebildeten Spezialisten, die dann doch wieder herausgehoben sind. Die Schriftgelehrten. Und bei diesem Wort klingeln es kundigen Lesern der Evangelien in den Ohren. Pfarrerzentriertheit ist die Folge. Ohne Pfarrer geht in vielen Kirchengemeinden, auch in freikirchlichen inzwischen, fast nichts mehr. Sie bestimmen, was geht und was nicht geht, was theologisch richtig und was falsch ist. Und die Gemeinde überlässt dann im Gegenzug immer mehr den Pastoren und Pastorinnen. Sie machen halt die Gemeindearbeit. Sie sind quasi schon geradezu die Gemeinde. Sie werden doch auch dafür bezahlt. Da hat eine Gemeinde eine pastorenlose Zeit hinter sich. Und es geschah das, was Gott sei Dank häufig passiert, wenn Gemeinden pastorenlos sind. Da kamen plötzlich Leute aus den Löchern und haben sich für bestimmte Aufgaben bereit gezeigt, das zu übernehmen und ihre Gaben entdeckt und sich eingebracht. Doch dann kommt der neue Pastor oder die neue Pastorin und einer nach dem anderen lässt das, was er angefangen hat, fallen. Oder vielleicht nimmt der Kollege, die Kollegin es ihnen auch ab, weil sie davon überzeugt sind, sie können es ja doch besser. Dieses Phänomen, dass eine Reformbewegung das überbetont, was sie als Schwäche ausgemacht hat und beheben will, das finden wir zum Beispiel auch bei den vorhin genannten Hutterern. Die Kirche hatte im Mittelalter vergessen, dass Gemeinde Jesu ein Kontrast zur Welt sein soll. Sie war in der Welt gewissermaßen aufgegangen, ein Teil der Welt geworden, buhlte mit ihr um die Macht, Kaiser und Papst im Clinch. Sie hatte vergessen, dass sie nicht von der Welt sein soll. Das wollten Hutter und die nach ihm benannten und von ihm gegründeten Gemeinden ändern. Doch in Kanada und den USA haben sie sich dann kolossal, total aus der Welt zurückgezogen, leben bis heute in mehr oder weniger abgeschotteten Territorien, kleiden sich wie ihre Vorväter und wohnen auch so, leben wie diese, wie im 16., 17. Jahrhundert. Sie übersehen dabei, dass Gemeinde Jesu sich, dass sie zwar nicht von der Welt sein soll, aber in der Welt. Und selbstkritisch sei angemerkt, Ansätze zu solchen Rückzugs aus der Welt finden sich auch durchaus bei uns. Und deshalb, weil diese Gefahr immer besteht, dass man sich zu sehr auf die Schwächen konzentriert, brauchen Reformbewegungen auch immer wieder Erneuerung, Korrektur. Die Reformation muss sozusagen weitergehen. Sie muss dann da wieder ansetzen, wo die Reformation zu einseitig geworden ist, die vorherige. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Die Rückbesinnung geht auf das Wort, auf die Beziehung zu Jesus Christus, nicht auf Äußerlichkeiten. Dieses Wort sollen wir gemeinsam immer wieder neu in unserer Zeit heute verstehen und nach ihm zu leben suchen und dabei Christus Herr der Gemeinde sein lassen. Wir sind seine Mitarbeiter. Er ist das Haupt. Wir sind die Glieder an seinem Leib. Und Gott ist der König und wir sind seine Kinder. Und ohne Gottes Geist können wir nichts tun, zumindest nichts für seine Sache. Und dieser Geist ist es auch, der uns immer wieder an das Wesentliche erinnert, der uns mit seiner Liebe füllt und uns Glauben möglich macht. Und deshalb gehört auch das zur Reformation, dass Christus geehrt wird, dass Gott angebetet wird, dass der Heilige Geist als der Herr seiner Kirche immer wieder neu an- und herbeigerufen wird. Und auch das gehört zur Reformation, dass das Geschenk des Abendmahls dabei ist, bei der Anbetung, beim Lobpreis, bei der Herbeirufung des Heiligen Geistes seinen Platz hat, ja das geradezu zum Ausdruck bringt. Das ist Königsmahl, Königreichsmahl, das wir miteinander feiern dürfen. Dass eben allen Brot und Wein gegeben wird, die an Jesus Christus glauben. Damit jeder schmecken und sehen kann, wie freundlich der Herr ist. Amen.